Ja, das ist doch mitten aus dem Leben gegriffen, nicht? Boom, Bäse, Hose, Bass und wie auch immer das alles heißt. Also ich bewundere den Herrn Oldenberg, Burg oder Dorf, wie auch immer er heißt, und solche Leute, wie sie mit diesen Begriffen jonglieren können und offensichtlich auch noch wissen, was sie damit meinen. Für mich klingt das ja immer nur Spanisch. Und von den Inhalten ist es noch schrecklicher, also jede Einkommensteuererklärung jedes Jahr neu, das ist für mich also ein Graus. Ich habe aber den Verdacht, das passiert ja nicht nur im Finanzwesen so, sondern das ist auch im kirchlichen Bereich, dass man so irgendwie auf höheren Ebenen redet und also wenn die Herren und Damen Theologen zusammen sind, das müsste man sich mal so anhören. Nehmen wir doch mal diese Netto-Selbstfinanzierungsquoten-Theologen. Und also wenn die ihr Fachchinesisch sprechen, und ja nicht nur so ein paar Sekunden, sondern stundenlang über Dreieinigkeit und Vorherbestimmung, über Trinität und Prädestination, da bleibt einem glatt die Spucke weg. Und die wissen auch, wovon sie reden. Nur am Ende fragt man sich, was haben die eigentlich gesagt? Und was hat das eigentlich mit mir, mit meinem Alltag zu tun? Mit meinem Leben? Und da bin ich ja davon überzeugt, diese Fachleute sind ja nötig, sowohl im Bankwesen wie auch in der Theologie, in der Kirche. Aber was habe ich davon? Wie profitiere ich davon? Für meine Praxis, für den Alltag hat es doch wenig Bedeutung, oder? So, deshalb wenden wir uns jetzt mal diesen Kleinsparer-Christen zu. Also den Normalos, die eigentlich wissen wollen, wie sie ihr Geld nun vielleicht am besten anlegen, beziehungsweise die wissen wollen, wie sie ihr Leben am besten gestalten sollen. Und für die ist doch das, was wir so gerade gesehen haben, oder was so auf dieser höheren kirchlichen, theologischen Ebene geschieht, ist das doch eine völlig fremde Welt. Und manchmal überlegen wir uns dann, ist das bei Gott auch so? Ist Gott auch so ein höherer Theologe, ein Theorienschwinger? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn Gott so solchen Leuten hier und den Theologen zuhört, dann lächelt er drüber, freut sich vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Jesus hat einmal gegen die Theologen der damaligen Zeit ziemlich gewettert, gegen diese Theologen, die immer nur Theorien verkündigen, Dogmatiken aufstellen, irgendwelche Gesetze und alle Richtigkeiten wissen und sie den anderen verkündigen, aber die selbst das kaum umsetzen, was sie von anderen verlangen. Und Jesus hat gesagt, nehmt euch vor diesen Leuten in Acht. Dann weiß ich tatsächlich nicht, was Jesus zu uns Theologen sagt. Ich bin ja nun auch einer und habe bisschen studiert. Aber ich weiß eigentlich, dass er auf der Seite der Kleinsparer steht. Und darüber bin ich auch richtig froh. Was hat, so fragt der Kleinsparer, der Christ, was hat eigentlich der Glaube für eine Bedeutung für meinen Alltag, für mich, für mein Leben, für morgen? Was heißt Christ sein, wenn ich morgen zur Arbeit gehe und dann meinen griesgrämigen Kollegen schon wieder gegenüber am Schreibtisch sitzen haben? Was bedeutet für mich der Glaube in Bezug auf meine Zeiteinteilung, in Bezug auf meine Sexualität, in Bezug auf das Geld ausgeben, in Bezug auf das Miteinander in meiner Familie? Was heißt denn das alles? Und wie setze ich das in kleine Münzen um? Also Gott hat dazu eine ganze Menge zu sagen, was das bedeutet, der Glaube in unserem Alltag. Sonst wären wir auch nicht hier zusammen als City Church und in unseren Gottesdiensten. Bei ihm wird es wirklich praktisch garantiert. Und Gott hat uns auch eine Gebrauchsanweisung für unser Leben gewissermaßen gegeben, in der Bibel, in seinem Wort. Und da steht das sehr praktisch auch drin, wie wir uns zu verhalten haben. Und Gott hat uns nicht nur die ganze Bibel gegeben, so, damit wir sie jetzt also von A bis Z durchlesen müssen und dann mal suchen müssen, was auf unsere Situation zutrifft, sondern da gibt es auch innerhalb der Bibel so eine Kurzfassung, mehrere Kurzfassungen eigentlich. Bei jeder vernünftigen Gebrauchsanleitung ist das inzwischen so, beim Handy oder was man sich immer kauft, da gibt es am Anfang so für diese Schnellleser etwas, also eine ganz schnelle Dienstanweisung, wie man das Handy einschaltet und wie man dann die ersten Telefonate führt. Das gibt es bei allen anderen technischen Geräten inzwischen auch. Also für die erfahrenen Leute so eine Kurzzusammenfassung. Und eine Kurzzusammenfassung für die Handlungsanweisung unseres Lebens hat Gott auch in sein Wort gegeben, in der Bibel, im Neuen Testament zum Beispiel in der Bergpredigt. Im Alten Testament findet man das bei den Sprüchen, bei den Sprichwörtern, so heißt es in den ökumenischen Übersetzungen, oder auch beim Prediger, beim Kohelet. So, das sind zwei Bücher, die eigentlich zusammengehören. Und aus diesen Büchern will ich heute Morgen einiges zitieren. Ich finde, das ist eine wahre Fundgrube. Manchmal vertiefe ich mich da hinein. Das Problem ist nur, man kann das nicht so von vorn bis hin richtig durchlesen, weil das sind halt sehr prägnante Sätze und die nicht immer im Zusammenhang stehen. So eben wie eine Kurzzusammenfassung. Aber sehr praktisch. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele, damit ich euch so ein bisschen auf den Geschmack bringe. Da heißt es also zum Beispiel, Bedürftigen helfen heißt, Gott etwas leihen, der wird es voll zurückerstatten. Das finde ich, ist eine praktische Aussage. Wenn ich Bedürftigen helfe, muss ich nicht unbedingt damit rechnen, dass es wieder zurückkommt. Ich leihe aber Gott. So. Oder die Tür dreht sich in ihren Angeln und der Faulpelz in seinem Bett. Oder was noch schöner ist, besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einem zänkischen Weib zusammen in einem ganzen Haus. Das gefällt mir immer ausgesprochen. Also Eleonore auch wieder. Verstehen Sie gut. Also ich finde, das ist richtig plastisch, das ist konkret und da kann man was mit anfangen, das ist praktisch nachvollziehbar. Und ich möchte euch heute Morgen drei Stichworte, drei Themen einfach mal nennen aus diesen Büchern und deutlich machen, dass das sehr praktisch ist, was Gott in diesen Büchern da hat niederschreiben lassen. Das ist gewissermaßen Experiment, das sind drei Themen, aber sehr praktisch und bin überzeugt davon, dass einzelne von uns jeweils bei einem Thema innerlich einhaken. Und wenn das so geschieht, dann könnt ihr abschalten, dann überlegt weiter bei diesem Thema nach und dann ist der Rest der Predigt für die anderen. Seid ihr bereit? Wollt ihr zuhören? Das Umsetzen dann auch? Das Umsetzen? Praxis. Erstens, das erste Thema, Entscheidungen. Entscheidungen in der Praxis. Manche von uns stehen vielleicht vor irgendwelchen schwerwiegenden oder auch kleineren Entscheidungen. Das haben wir nun immer in unserem Leben. Ich habe hunderte oder tausende von Entscheidungen in meinem Leben inzwischen getroffen, manche bewusst, manche unbewusst. Aber ich habe dabei festgestellt, dass ich von Natur aus eigentlich ziemlich entscheidungsschwach bin. Das war mit meinem Vater auch so, der hieß auch Arthur. Und meine Mutter hat dann oft zu meinem Vater gesagt, Arthur, du kannst dich einfach nicht entscheiden. Also das haben wir noch so im Ohr. Wenn wir in Urlaub fahren wussten, er wusste einen Tag vorher noch nicht, wohin. So. Also das habe ich irgendwie von ihm übernommen, so als Jugendlicher. Und dann habe ich hinterher noch einiges dazugelernt, glaube ich. Aber ich habe festgestellt, dass ich mich oft nicht entscheiden konnte, weil da so diffuse Ängste zum Beispiel in meinem Leben waren. Ich könnte mich falsch entscheiden und das würde sich dann rächen bei mir. Oder weil ich so mangelndes Selbstbewusstsein hatte, vielleicht auch aus Bequemlichkeit heraus. So, und da gibt es dann also in den Sprüchen so diesen einen Satz, der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gasse. So, das ist so ein Stück Angst, es ist gefährlich draußen. Vielleicht ist es auch ein Stück Bequemlichkeit und da finde ich mich schon sehr wieder. Oder dieser andere Satz, noch ein wenig schlafen und ein wenig schlummern und die Hände falten und schnell kommen Armut und Not dir ins Haus. Im Grunde ist meine Entscheidungsschwäche ein Stück Faulheit bei mir gewesen. Ich wollte mich nicht entscheiden, weil ich nicht Verantwortung übernehmen wollte. Und ich wollte nichts falsch machen. Also habe ich gar nichts getan. Und das ist ja auch ein Stück Entscheidung, oder? Als Eleonore und ich so ungefähr 3-4 Jahre miteinander befreundet waren, fest befreundet, war schon 1-2 Jahre Pastor im Dienst, bekam ich eines Tages einen Anruf. Und der Anrufer sagte, ach du, wann möchtest du denn eigentlich mal um die Hand von Eleonore anhalten? Das hat gesessen bei mir. Ich wusste, ich müsste mich mal entscheiden. Aber ich habe es immer verdrängt, weil ich war immer noch so ein Stück unsicher und ich wollte kein großes Risiko eingehen. Und am liebsten hätte ich so diesen ganzen Prozess auf ewig weitergemacht. Aber es war klar, die Entscheidung war fällig. Ein halbes Jahr später haben wir, also erstmal bin ich zu meinen zukünftigen Schwiegereltern hingetappert und habe da die Hand angehalten. Und ein halbes Jahr später war die Verlobung und dann, ja, darauf die Hochzeit. Aber wie lernt man das? Wie lernt man das, richtige Entscheidungen zu treffen? Das Erste, gute Ratgeber suchen, gute Ratgeber suchen. Das ist nicht immer einfach. Am liebsten treffe ich meine Entscheidungen so für mich eigentlich, weil ich mir vor anderen keine Blöße geben will, dass ich so unsicher bin. Deshalb mache ich das so mit mir meistens aus oder jedenfalls früher. Im letzten Sommer haben wir uns ein neues Auto kaufen müssen. Das alte ging also im Bach runter. Und wir haben uns gedacht, wir kaufen uns jetzt unseren Jugendtraum, so einen Campingbus. Und dann haben Elinor und ich uns aufgemacht und haben dann also alle möglichen Stellen abgeklappert, so Händler für Wohnmobile und so. Und dann haben wir einen fantastischen Campingbus gefunden, so einen Franzosen, schöne blaue Farbe. Elinor gefiel das sofort auf Anhieb. Und mit dem Verkäufer gesprochen, der war nicht so begeistert davon, hat so ein paar Mängel aufgezählt, wollte uns was anderes verkaufen. Aber letzten Endes hat er gesagt, gut, nehmen Sie den ruhig und so. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben uns überlegt, ja, in der Gemeindeleitung in Heiligsfeld haben wir hier so einen Fachmann, der früher schon hatte, hunderte von Autos verkauft, mit denen gehandelt, so Oldtimer und so. Inzwischen ist er Zahnarzt. Und dann haben wir gesagt, sollen wir ihm das sagen oder nicht? Wir haben eigentlich befürchtet, dass er uns diesen Traum ausredet. Und dann haben wir es ihm doch gesagt und er hat uns verstanden, hat uns nur bestätigt darin. Und dann hat er gesagt, was habt ihr denn für Erwartungen, welche Bedürfnisse, welche Vorstellungen finanzieller Art und alles das? Und dann hat er so ein paar Tage lang im Internet rumgesucht und dann kam er dann eines Tages und hat gesagt, das habe ich für euch, ich habe es gefunden. Und dann war das also ein deutsches Fabrikat und das war wesentlich stabiler und zwar in Weiß, ja. Und also viel stärkeren Motor, ganz fantastische Ausstattung, technische Ausstattung und es war sogar noch 1400 Euro billiger als der andere. Wir wären dumm gewesen, wenn wir nicht auf den gehört hätten. Da sind wir in die Nähe von Wolfsburg gefahren und haben dieses Ding gekauft und wir sind also richtig glücklich damit. Manches kann man von außen viel besser sehen. Mit objektiveren Augen, neutraler, als wenn man selbst eine Entscheidung zu treffen hat. Gute Ratgeber sind inzwischen sehr wichtig für uns. Das Zweite, abhängig sein von Gott. Das ist für uns als Christen wichtig, abhängig sein von Gott. Man kann ja eine ganze Liste von Argumenten pro und contra aufstellen und hinterher dann jeweils die Summe ziehen und sagen, es überwiegt pro oder contra. Aber das Entscheidende ist ja nicht immer unser sachliches Abwägen, unser Verstand, sondern letzten Endes müssen wir uns auf Gott verlassen, dass er uns richtig führt. Und deshalb haben wir es uns zur Übung gemacht, dass wir auch immer wieder beten und Gott fragen, Herr, was möchtest du eigentlich, dass wir jetzt tun sollen? Was ist dein Wille? Führe du uns. Und dann gibt es diesen Spruch, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das heißt, wir können uns Ziele vornehmen, wir sollen das auch. Und dann vielleicht auch losgehen, aber von Gott abhängig bleiben, damit er den nächsten Schritt uns weist. Und das ist ständig mein Gebet, wenn ich bestimmte Dinge auch für mich schon mal entschieden habe, zu sagen, Herr, du weißt, aus diesen Gründen bin ich zu diesem Entschluss gekommen, hier ist mein Ziel, du weißt, ich will es ansteuern, wenn es gut ist, dann segne das, wenn es nicht gut ist, dann stell dir irgendwelche Blockaden mir in den Weg, lenk du mich einfach bei dem nächsten Schritt durch deinen Geist und öffne du die Türen, durch die ich gehen kann. So, das ist so ungefähr mein Beten. Und das ist total wichtig. Lass Gott über dein Tun entscheiden. Dann werden sich deine Pläne erfüllen. Meine Pläne, wenn ich Gott entscheiden lasse, werden sich erfüllen. Gott ist die letzte Instanz. Er hat das Sagen. Dann kann man mutig losgehen und abhängig bleiben weiter von Gott. Das Dritte, just do it. Tu es einfach. Wenn das Ziel klar ist, zögere nicht länger. Wir haben ja manchmal so eine Strategie des Abwartens. Es ähnelt mehr so dem islamischen Fatalismus, dem Schicksalsglauben, dass wir darauf warten, dass Gott uns nicht nur die Türen öffnet, sondern uns auch da durchschiebt und dass er uns dann also alles Mögliche serviert. Aber eigentlich ist es im christlichen Glauben anders. Gott zeigt uns das Ziel, er gibt uns die Kraft und dann können wir da durchgehen durch diese Tür. Immer wieder werden wir in der Bibel aufgefordert, nicht träge zu sein in dem, was wir tun sollen. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Also, warum warten? Keine Angst, wenn es falsch ist, wird Gott noch rechtzeitig korrigieren. So groß ist Gott. Und das Vierte, bleib dabei, bleib dabei. Ich habe viele Leute in meiner Dienstzeit kennengelernt, die haben noch Monate oder Jahre nach einer bestimmten Entscheidung mir gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe zwar gebetet, aber ob das richtig war damals, ich liebe ja meine Frau, aber ob das Gott wirklich gewollt hat, dass ich sie geheiratet habe, also ich fasse das manchmal nicht. Deshalb heißt es in den Sprüchen, überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen und lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen. Fertig. Das heißt, bleib dabei. Gott ist so groß, dass er dich hätte auch anders führen können. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, dann merkt man, dass Leute eventuell, also auch Leute, die mit Gott gelebt haben, eventuell auch mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und dass Gott sie trotzdem auf diesem falschen Weg gesegnet hat. Dass er auf diesem falschen Weg trotzdem seinen Willen durchgesetzt hat. Gott ist doch viel größer als unser kleiner Horizont, wo wir nie so genau wissen, wie wir uns entscheiden sollen. So ist Gott. Und deshalb können wir mutig in seinem Namen vorwärts gehen. Also, ich freue mich, dass ich an der Hand Gottes gehen kann und mich von ihm leiten lassen kann. Und ich bin mir total sicher, dass er mich auch richtig führt. Und wenn ich falsch laufe, dass er das Falsche dann auch korrigiert. Entscheidungen in der Praxis. Das war das eine Thema. Jetzt kommt das neue Thema. Denken. Jetzt geht es darum, wie wir reden. Überlegt mal, was ihr heute schon alles gesagt habt, welche Worte ihr gesprochen habt. Reden in der Praxis. Dann gibt es da so ein schönes deutsches Sprichwort, Reden ist Silber. Wie geht es noch weiter? Ja. Schweigen ist Gold. Ein Mensch, der viel redet, so heißt es in den Sprüchen, der viel redet, versündigt sich leicht. Wer seine Zunge im Zaum hält, zeigt Verstand. Das ist eines der schwierigsten Dinge bei mir. Ich habe so eine Art Humor, die nicht jeder versteht, die nicht jedem liegt. Und dann versuche ich manchmal, diesen Humor zu zügeln. Also ich sehe überall irgendwas Komisches, was Witziges und versuche das dann noch zu artikulieren. Das versuche ich dann zu kanalisieren und zu transformieren. Gelingt mir nicht immer. Ich hatte mal so einen Schock erlebt, was ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Als Jugendlicher war ich in so einer Gemeindeversammlung in unserer Heimatgemeinde und wo es dann um ein bestimmtes brisantes Thema ging und dann ging es so ein bisschen hoch her und dann versuche ich so ein bisschen durch eine humorvolle Bemerkung das zu entkrampfen. Hab dann also so meinen Senf dazu gegeben. Plötzlich schnappt so ein älterer Mann nach Luft und steht auf und verlässt den Saal und irgendeiner folgt ihm und dieser Mann kriegt einen Herzanfall und liegt auf dem Boden ohne Bewusstsein. Und einige gehen ihm nach, ich auch, und ihr könnt euch vorstellen, wie ich da gestanden habe und wie mir das durch alle Glieder gegangen ist. Ich hätte den Boden versinken können. Seitdem bete ich ab und zu, Herr, ich möchte wirklich nicht durch meine Worte andere schädigen. Hilf mir, dass ich mir die schlimmsten Dinge verkneifen kann. Auch wenn es noch so schön ist. Ja. danke für eure Zustimmung. Das ist das Problem. Das Zweite. Kein himmlisches Geschwätz. Entschuldigung. Kein heimliches Geschwätz. Hier. Kein heimliches Geschwätz. Also es gibt nämlich auch himmlisches. Es ist total himmlisch, wenn man klatscht und tratscht. Das kann schön sein. Also wenn man über seinen lieben Nachbarn herzieht oder über irgendeinen Idioten, der schon wieder die Unverschämtheit besessen hat, dies oder jenes zu tun, das kann schön sein. Oder wenn man über einen Bekannten redet, der dem schon wieder ein Missgeschick passiert ist, das baut einen so richtig auf, ne? Und dem man das erzählt, dem gefällt das auch. Und man trennt sich so ein bisschen von denen ab, über die man redet, und es schmiedet auch zusammen. Irgendwie entsteht eine Abhängigkeit zueinander. Ich sage dem was im Vertrauen, der fühlt sich gebauchpinselt, und irgendwie vertraue ich ihm, dass er nichts weiter sagt, und der vertraut dem Nächsten, dass er da nichts weiter sagt, und so. Also Sprüche 25. Bei Klatsch gibt's Ärger, steht da. Nicht immer, aber häufig. Ich habe hier euch so eine Fotofolge mitgebracht. 15 Paare gibt es hier auf dieser Fotofolge, die jeweils miteinander reden. Offensichtlich reden die immer über ein Ereignis. Oben links, da fängt es an. Also diese nette Dame da redet dann zu irgendeiner anderen über etwas, was also ganz schrecklich ist. Aber es bereitet beiden ein diebisches Vergnügen. Ne? So. Und dann geht das so weiter, einer erzählt es dem anderen, und dann in der unteren Reihe, das kann man jetzt wegen der Helligkeit nicht so gut erkennen, da gibt es also einen Herrn, der erzählt also diese Schandtat einem anderen wiederum, einem Bekannten, und dieser Bekannte, der bei dem macht Klick, und der kann sich nicht zurückhalten und erzählt seinen Betroffenen: Ich habe von dir gehört, dass du das und das gemacht hast. Ha, ha. So, der weiß natürlich sofort, wer die Quelle für dieses Geschwätz gewesen ist, man wendet sich zu dieser Dame, und ich hoffe nur inständig, es ist nicht seine Frau. So läuft es. Das ist die Praxis. Ich weiß nicht, wo euch das so gegangen ist, wo ihr schon mal was über andere erzählt habt, und das ist immer ein Kreislauf, es kommt immer irgendwie zurück. Manchmal nach Jahren, aber man ist immer der Blamierte da. Drittens, reden, was gut ist. Reden, was gut ist. Mit Worten kann man wirklich viel Schlimmes anrichten. Man kann Verletzungen hervorrufen. Über Jahre hinweg sind Beziehungen gestört. Aber man kann auch viel Gutes bewirken. Wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit? Letzte Woche war ich ziemlich schlimm erkältet, also meine Nase lief, und ich hatte dicken Kopf und Husten, und es war schrecklich, kennt ihr alle, einige haben das so auch erlebt. Und sitzt man dann zu Hause, es macht einem alles keinen Spaß mehr. Und dann kam eine Mail an von einem Mitglied unserer Gemeindeleitung in Heidingsfeld. Und der Mann hat wirklich eine lange Mail geschrieben, habe ich ihm gar nicht zugetraut. Er zählte einfach auf, was er an mir schätzt und wie dankbar er für mich ist. Und das Merkwürdige war, also wenn man seine Mail betrachtet hat, er meinte es sogar ehrlich auch noch. Und er hat sogar noch meinen Humor erwähnt. Ich konnte es nicht fassen. Und könnt ihr euch vorstellen, da saß ich und hatte zu nichts Lust. Und diese Mail war wie eine Vitaminspritze für mich. Also mir ging es gleich viel besser. Also ich glaube, solche Vitaminspritzen brauchen wir auch häufiger mal. Nicht nur, wenn wir irgendwie grippekrank sind, dass wir einander ein bisschen Mut machen. Ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Das heißt, da gibt es diese schönen Äpfel, die werden serviert. Und die sind eigentlich zu schade zum Essen. Man betrachtet sie, man freut sich dran. Und man hält sie noch lange in Erinnerung. Sie tun einen einfach gut. Ermutigung. Dank. Und dann gibt es auch was anderes noch. Wenn du andere zurechtweist, erntest du am Ende mehr Dankbarkeit, als wenn du ihnen immer nach dem Mund redest. Das ist schon eine höhere Art von Reden. Danken kann man relativ schnell, aber einem anderen sagen, was er falsch gemacht hat, in Wahrheit und in Liebe, das ist total nötig. Keiner von uns ist vollkommen, keiner ist irgendwie perfekt, selbst ich nicht. Ne? Und meine schärfste Kritikerin ist meine Frau. Und wenn die mir was sagt, innerlich sträubt sich immer alles bei mir, immer noch. Aber meistens höre ich auf sie, weil sie recht hat. Und sie sagt es in Liebe, weil sie mir Gutes tun will. Und umgekehrt versuche ich anderen zu helfen. Warum auch nicht? Wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur zu gewinnen. Wenn wir einander in Offenheit, in Ehrlichkeit begegnen und dem anderen sagen, was ihm hilft. Die Worte weiser Menschen, das ist der letzte Vers zu diesem Thema, die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Wie viel Zerstörerisches können wir durch unsere Worte anrichten? Wie viel Schaden? Aber wie viel Gutes können wir auch erzeugen, wenn wir uns in unseren Worten, in unserem Reden von Gott her prägen und inspirieren lassen. Wir können sogar durch unsere Worte Verletzungen heilen. Wir können Menschen miteinander versöhnen. Wir können einem Menschen Frieden geben in seinem großen Kummer. Reden, was gut tut. Und deshalb bete ich manchmal, Herr, gebrauche mich, dass ich wirklich das rede, was anderen hilft. So, jetzt atmen wir nochmal durch. Das waren zwei Themen. Entscheidungen und Reden. Worte in der Praxis. Gott ist ein sehr praktischer Gott. Und jetzt kommt das dritte Thema. Versuchungen. Versuchungen in der Praxis. Wenn man die Sprüche, die Sprichwörter im Alten Testament sich durchliest, da wird ganz viel über diesen Komplex ausgesagt. Immer wieder auch erwähnt, wie Leute in Versuchungen fallen können, Männer zum Beispiel, wenn sie so abends das Haus verlassen und dass sie in die Versuchung geraten können, irgendwie zur Prostituierten oder zu irgendeiner Frau eines Nachbarn zu gehen und so. Es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Versuchungen. Es gibt die Versuchung zum Beispiel zum Geschwätz, haben wir gerade schon genannt, das ist eine echte Versuchung. Es gibt die Versuchung, also wenn ihr zum Beispiel morgen wieder in die Innenstadt von Würzburg geht und ihr habt schon zu Hause 79 Paar Schuhe stehen. Es gibt ja solche Leute, 79 Paar Schuhe. Und ihr wollt eigentlich nach Aldi gehen, aber dann kommt ihr an so einem Schuhgeschäft vorbei, nicht? Das ist eine echte Versuchung. Internet ist eine totale Versuchung. Weniger bekannt ist, dass es inzwischen auch viele Frauen gibt, nicht nur Männer, die diesen Versuchungen dann zum Opfer fallen. Ganz oben steht natürlich die Pornografie im Internet. Was hilft da? Erstens, selbstkritisch sein. Selbstkritisch sein. Kein Mensch läuft von Natur aus mit einem Panzer durch die Gegend. Sondern wir sind alles Menschen mit Fleisch und Blut und wir reagieren unwillkürlich auf die Dinge, die so in unserer Umgebung auf uns einwirken wollen. Und deshalb ist das Schlimmste, wenn man sich belügt und sagt, also das kann überhaupt nichts anhaben. So ganz cool. Sondern es ist viel besser, wenn man sich klar macht, dass man empfänglich ist für Versuchungen sehr unterschiedlicher Art. Auf Stolz folgt Sturz. Nach Übermut kommt Untergang. Manchmal erliegen wir dem Wahn, dass wir uns sagen, oh, ich bin so stark, ich kann das ruhig mal ein bisschen austesten, ich kann mir dies oder jenes mal ansehen und ich beweise mir einfach mal, wie weit ich gehen kann, ohne dass ich falle. Ich kenne das. Das ist totale Selbstüberschätzung. Die Grundvoraussetzung für alle Hilfe ist Ehrlichkeit. Dass ich ehrlich bin gegenüber mir selbst und dass ich auch ehrlich bin gegenüber irgendeinem Menschen womöglich, dem ich auch Rechenschaft ablege. Einem, der mich jederzeit fragen kann, sag mal, wie steht es eigentlich jetzt bei dir damit? Ohne Ehrlichkeit, ohne Transparenz sind wir aufgeschmissen. Selbstkritisch sein. Zweitens, das Ziel im Auge behalten. Das Ziel im Auge behalten. Also, wer mit seinem Haushaltsgeld nach Aldi geht und an jenem Schuhgeschäft vorbeikommt, der sollte eben nicht nach rechts oder links schauen und sich überlegen, ob wohl jenes Paar lila Lackschuhe noch in dem Schaufenster drinsteht, will er bloß mal nachgucken. Sondern der sollte nach Aldi gehen. Oder nach Lidl oder so. Wir machen keine Schleichwerbung hier. So. Aber das Wichtigste ist, dass wir nicht mit den Gedanken spielen, dass wir nicht mit den Versuchungen spielen, dass wir nicht mit dem Blickkontakt spielen. Deshalb heißt es in den Sprüchen, lass deine Augen gerade ausschauen, richte deine Blicke genau auf deinen Weg. Das fängt schon auf den ersten Seiten in der Bibel an, die Versuchung im Paradies. Die Eva, die erste Frau, wird versucht, irgendeine Frucht eines Baumes im Paradies wird ihr gezeigt. Und sie sieht sich diese Frucht genau an. Sie hat gewissermaßen Blickkontakt mit dieser Frucht. Und das ist verkehrt. Schon erliegt sie der Versuchung. Sie nimmt von dem Baum, sie nimmt die Frucht und isst es. Deshalb schau nicht nach rechts oder links, so auf diese Werbefenster, egal wo sie nun sind. Schau nicht im Internet auf die Werbefenster, die nun immer wieder blinken und die sich versuchen abzulenken, sondern schau auf das Ziel. Wenn du im Internet dich ein bisschen sachkundig machen willst, überleg dir vorher genau, welche Seiten du anklickst. Und dann bleib dabei. Das andere braucht dich nicht zu interessieren. Es ist nur ein kleiner Schritt von Erotik zu Hardcore-Porno. Und du verseuchst deine Seele. Du verseuchst dein Inneres. Die Festplatte in deinem Computer kannst du schnell löschen, aber was du auf der Festplatte in deiner Seele, in deinem Innern gespeichert hast, das wirst du nicht so schnell los. Deshalb ist es wichtig, nach vorne zu schauen. Und nicht mit dem Gedanken zu spielen, soll ich oder soll ich nicht, wie weit kann ich widerstehen. Es beginnt im Kopf, in deiner Einstellung dazu. Es beginnt mit einer Willensentscheidung, ob du wirklich willst, das Ziel erreichen und was du nicht anschauen willst. Deshalb bauen wir auch Filter ein, Sicherheitsmaßnahmen. Ich bin überzeugt davon, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man irgendwelche Filter einbaut, sondern wirklich ein Zeichen von Stärke, weil man die Entscheidung getroffen hat. Du weißt, was du willst. Wenn das dann so ist, dann konzentriere dich nicht mehr auf das, was du nicht anklicken willst, sondern konzentriere dich auf das Ziel. Konzentriere dich darauf, in der Nachfolge Jesu das zu tun, was gut ist für dich und was Gott erfreut. Das, was er sagt, was er dir rät. Allein das lohnt sich. Sondern waren das drei Bereiche. Nun kommt es zur Praxis. Glaube in der Praxis. Einige sagen gleich, oh, der erzählt, also schön und gut, aber Hauptsache, ich glaube an Jesus und mir ist vergeben worden und ich bin gerettet und ich bin Christ und die Sünden sind mir vergeben. Das reicht. Stimmt? Die Hauptsache ist, wir glauben. Aber im Neuen Testament steht noch was anderes dazu. Bei Jakobus zum Beispiel. Da steht, dass unser Glaube uns überhaupt nichts bringt, wenn das sich nicht in Werken, in Taten auswirkt. In der Praxis. Die Praxis allein, was ich heute gesagt habe, die macht keinen Menschen glücklich oder die macht keinen Menschen zum Christ jedenfalls. Aber der Glaube allein ist reinste Theorie, wenn er sich nicht in der Praxis auswirkt. Und deshalb ist die Frage, was du heute davon umsetzen willst, in kleiner Münze umsetzen willst. Deshalb die dritte Folie, die letzte Folie, Praxis in Aktion. Das waren die drei Themen. Entscheidungen, Reden und Versuchen. Es kann sein, dass du bei diesem ersten Punkt bestimmte Entscheidungen zu treffen hast, positiv oder negativ. Bestimmte Maßnahmen zu treffen. Die Ratgeber zu suchen, zu beten oder einen Schritt zu gehen. Es kann sein bei dem zweiten Punkt, dass du hingehen musst, um irgendeinem Entschuldigung zu bitten, weil du hinter seinem Rücken geredet hast. Es kann sein, dass bei diesem Punkt du auch eine neue Offenheit praktizieren musst, nicht hinter dem Rücken eines anderen zu reden, sondern direkt zu ihm hinzugehen und über das Problem zu reden. Dann tu das. Und bei dem dritten Punkt, beim Internet zum Beispiel, kann es sein, dass du eine Willenserklärung für dich fixierst. Vielleicht sogar schriftlich. Vielleicht sie irgendeinem anderen sogar noch gibst. Und dass du Vorsorge triffst. Die Festplatte zu Hause formatierst. Oder auch die Festplatte in deinem Herzen. Dass du einfach sagst, Herr, reinige mein Herz. Ich will es nicht mehr. Vergib du mir. Die Frage ist, was du jetzt tun willst. Ich mache jetzt mal eine Minute Pause. Denk darüber nach. Dann bete ich, die Band singt noch ein Lied. Und anschließend wäre es vielleicht gut, wenn Einzelne wirklich zur Praxis kommen, auf andere zugehen zum Beispiel. Oder wenn sie bestimmte Dinge festmachen. Vielleicht auch irgendeinen hier vorne ansprechen von den Mitarbeitern, komm, bet mal mit mir, damit das ausgeräumt wird. Lieber Herr Jesus Christus, theoretisch ist uns das alles klar. Wir bekennen dir, dass in der Praxis es manchmal gehapert hat. Danke, dass du es bei der Theorie nicht hast bewenden lassen, dass du bloß theoretisch im Himmel uns hier auf der Erde geliebt hast, sondern dass du Mensch geworden bist und das sehr praktisch auch mit uns durchlebt hast und für uns gestorben bist. Danke, dass du ein Gott für die Praxis bist und dass du uns auch helfen kannst in unserem eigenen Leben, in unserem Alltag. Siehst, wo wir immer wieder versagen und wo wir an bestimmten Punkten nicht weiterkommen, in unseren Entscheidungen, in den Worten, die wir reden, in unserer Versuchlichkeit. Danke, dass du uns nicht allein lassen willst. Ich bitte dich, dass Einzelne wirklich von deinem Geist jetzt angerührt werden und dass sie den Mut und die Kraft bekommen, Dinge in Ordnung zu bringen, Entscheidungen zu treffen. Danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns nicht in die Ecke drängen willst, sondern dass du uns befreien willst zu einem Leben, das dir gefällt und das uns Freude macht. Lass es heute einfach so weit sein, dass wirklich Dinge so geordnet werden, dass sie vor dir Bestand haben können. Danke für das Leben, das du erfüllen willst mit deinem Geist und dass du uns segnen willst in der kommenden Woche. Amen.